Keep going. So haben wir eine Predigtreihe, bevor unser Hoffnungsfest beginnt, einmal betitelt. Ich habe mal im Internet geforscht, ob es dieses Schild wirklich gibt. Ich bin nicht fündig geworden, also es scheint es nicht wirklich zu geben. Wird uns aber jetzt in den nächsten Wochen begleiten. Es ist schon angedeutet, es könnte übersetzt werden mit geh weiter, mach weiter, bleib nicht stehen, gib nicht auf. Wer aber jetzt Durchhalteparolen vermutet, den muss ich enttäuschen. Es geht weniger um Durchhalteparolen, so dass man in dem Hamsterrad bleibt, in dem man steckt und ein System am Leben erhält, das vielleicht nicht immer hilfreich ist und dabei am Ende ausbrennt. Es geht eher darum, dass der Glaube durchhält, dass man den Mut nicht verliert, dass man das Ziel und dass man Jesus im Auge und im Blick behält. Und das alles hat zu tun mit dem zweiten Timotheusbrief, den wir uns anschauen werden. Ein sehr persönlicher Brief, den Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus in Ephesus geschrieben hat. Und eine kleine Einführung in diesen Brief sehen wir jetzt.
Der zweite Brief von Paulus an Timotheus. Das ist Paulus' letzter und persönlichster Brief. Er schrieb ihn, als er wieder einmal im Gefängnis saß, und er ist an seinen jungen Kollegen und Schützling Timotheus adressiert, den er sehr lieb hatte. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, seit er den ersten Brief an Timotheus geschrieben hat. Aber wir können sehen, dass sich die Situation von Paulus verändert hat, und zwar zum Schlimmeren. Er sitzt in römischer Gefangenschaft. Das könnte entweder zu der Zeit sein, in der er unter Hausarrest stand, was in Apostelgeschichte Kapitel 28 erwähnt wird, oder nach seiner Freilassung von dieser Gefangenschaft und einer langen Zeit im Dienst, nachdem er in Troas wieder verhaftet wurde. So oder so, Paulus sagt, dass er mitten in seiner Gerichtsverhandlung steckt und es für ihn nicht gut läuft. Er ist ziemlich sicher, dass er diese nicht überleben wird. Aus dieser sehr düsteren Situation heraus appelliert Paulus an Timotheus, der anscheinend immer noch in Ephesus im Einsatz ist. Paulus bittet Timotheus, zu ihm ins Gefängnis zu kommen, damit er ihm die Gemeindegründung übergeben kann, mit der er schon begonnen hat. Der Aufbau des Briefs ist sehr einfach. Es gibt zwei große Abschnitte, in denen Paulus Timotheus erstens auffordert, seine Berufung zum Leiter zu akzeptieren. Und zweitens soll er, bevor er zu Paulus kommt, die korrupten Lehrer konfrontieren, die in Ephesus immer noch Probleme machen. Danach beendet er seinen Brief. Paulus beginnt damit, Gott für Timotheus und dessen Familie zu danken, besonders für seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike. Sie haben den jungen Timotheus mit den Schriften des Alten Testaments vertraut gemacht und ihm einen tiefen Glauben an den Erlöser Jesus beigebracht. Aufgrund dieses festen Glaubens fordert Paulus Timotheus zuerst auf, jeglicher Versuchung zu widerstehen, sich für die gute Nachricht von Jesus zu schämen. Oder sich für Paulus zu schämen, der wegen der Verkündigung dieser guten Nachricht im Gefängnis sitzt. Paulus betont das hier aufgrund des schlechten Rufs, den er durch seine regelmäßigen Aufenthalte im Gefängnis bekommen hatte. Viele von seinen Kollegen zweifelten sogar seine Berufung als Apostel an. Er nennt zwei Männer, Phygelus und Hermogenes, die ihn verlassen haben, weil sie sich dafür geschämt haben, mit Paulus in Verbindung gebracht zu werden, der mittlerweile als Krimineller beschuldigt wurde. Paulus bittet Timotheus, jegliche Angst vor Scham abzuschütteln und ihn zu besuchen. Er weiß, dass diese Bitte ihren Preis hat. Sie könnte Timotheus in Gefahr bringen. Deshalb erinnert er Timotheus daran, dass die Gnade von Jesus eine sehr wichtige Quelle der Stärke ist. Denn Jesus nachzufolgen ist nicht einfach. Da musst du alles tun.
Das ist meine grobe, kurze Einführung in den zweiten Timotheusbrief und in das erste Kapitel, das uns heute beschäftigen wird. Wir haben es zu tun mit einer Umbruchssituation. Das muss uns so ein bisschen bewusst sein. Denn die ältere Generation übergibt nun die Verantwortung in jüngere Hände. Insbesondere bei Paulus kann man das sehr gut nachverfolgen. Und dabei nehmen sie eine wichtige Rolle ein. Sie sind für die jüngeren Leute Mentoren, Coaches, die sie begleiten, fördern und ihnen helfen. Paulus, geboren vermutlich um 10 nach Christus, gestorben, hingerichtet in Rom, etwa 67 nach Christus. Der zweite Timotheusbrief, also am Ende eher seines Lebens geschrieben, ungefähr 64 nach Christus. Es ist schon angedeutet, Paulus sitzt im Gefängnis in Rom und er erwartet eigentlich die Vollstreckung der Todesstrafe, die schon so gut wie ausgesprochen ist. Und auf der anderen Seite Timotheus, an den er seinen Brief richtet, geboren ca. 35 nach Christus, das heißt, Timotheus ist etwa 30 Jahre alt, als er diesen Brief erhält. Und schon als Leiter der Gemeinde in Ephesus eingesetzt worden ist. Was ihn auszeichnet oder was man bemerkt, gerade wenn man den zweiten Timotheusbrief liest, ist, dass dieser junge Mann sehr zaghaft war, ängstlich fast schon und vielleicht so dabei war, die Brocken zu schmeißen, weil er sich sagte, ich bin der Sache hier in Ephesus nicht gewachsen. Das ist ungefähr die Situation, die uns begegnet. Und dazu kommt, dass es in Ephesus keine einfache Situation war. Die Gemeinde war gespalten, es gab Gruppenbildungen, es gab theologische Diskussionen, manchmal Randdiskussionen, manchmal ging es aber auch um krasse Irrlehre. Es gab Leute, die sagten, der Körper ist überhaupt nicht wichtig, es geht eigentlich nur darum, dass die Seele gerettet wird, die sowieso ewig lebt. Und was mit unserem Körper passiert, ist nicht entscheidend. Das führte dann auch zu sexuellen Verfehlungen in der Gemeinde, weil die Leute sagten, das spielt eh keine Rolle. Und andere sagten, es ist wichtig, dass ihr nicht nur an Jesus Christus glaubt, sondern ihr müsst auch bestimmte Feiertage halten und diese und jene Gebote kamen zusätzlich noch dazu. Und so wurde der Blick langsam weg von Jesus hin auf sich und die eigene Leistung und das, was man selber zum Glauben beitragen konnte und zu seiner persönlichen Rettung hingerichtet. Dazu kam, dass es Leute gab, die die jüngere Generation nicht förderte, so wie Paulus das machte, sondern sich über sie lustig machte und ihnen eigentlich das Wort in der Gemeinde verbot. Also eine etwas schwierige Situation für einen jungen Mitarbeiter wie Timotheus, der sich in Ephesus nach bestem Wissen und Gewissen einbringt. Heute Morgen geht es um das erste Kapitel. Ich mute euch also einige lange Sätze zu. Und es wird... Das ist ein Notizbuch, das man sich kaufen kann. Gib niemals auf. Ihr werdet entdecken, dass Paulus einen etwas anderen Vorschlag hat als auf diesem Notizbuch. Es geht nämlich dem Paulus nicht darum, jetzt dem Storch den Hals zuzudrücken, um so durchzuhalten. Das ist, weiß ich auch, wie wer das länger durchhält. Paulus hat einen anderen Weg, als jetzt mit der eigenen Geschicklichkeit und der eigenen Raffinesse durchzuhalten. Und das lohnt sich, da einmal hinzuschauen, denn es geht nicht nur einfach darum, nicht aufzugeben, sondern andere Kräfte in Anspruch zu nehmen. Ich hoffe, es ist groß genug für euch, dass ihr es lesen könnt. Ich hätte jetzt die Bitte an die Technik, dass ihr mal bei diesem Text weiter klickt. Ein langer Abschnitt. Ich hoffe, ihr könnt durchhalten. 2. Timotheus 1, 1 bis 18. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. An Timotheus, mein geliebtes Kind. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst, man kann auch übersetzen, belebst, die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies alles. Aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit im Haus des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und welchen Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten. Ich will es mal versuchen, so zusammenzufassen, dem Evangelium verpflichtet. Das ist so das, was Paulus dem jungen Mitarbeiter Timotheus mit auf den Weg gibt. Bezeuge mutig die gute Nachricht von Jesus. Und ich will es mal versuchen, in vier Begriffe zu fassen, was das erste Kapitel dem Timotheus mit auf den Weg gibt. Bewährt, belebt, bewahrt, begleitet. Weil der Versuch, das in Begriffe zu fassen, die man sich vielleicht dann auch noch über die Woche hin merken kann. Bewährt. Paulus knüpft an die Vergangenheit des Timotheus an und erklärt dem Timotheus, es gibt einen Glauben, der sich über die Generationen bewährt hat, auch in deiner Geschichte, in deiner Biografie. Und erinnert dabei an die Großmutter Lois und an die Mutter Eunike, die zunächst sicher noch nichts von Jesus Christus wussten, aber ihren jüdischen Glauben lebten und damit Timotheus bekannt machten mit den jüdischen Schriften und auch damit, wie sie denn glauben. Und offensichtlich ist Timotheus dann später zum Glauben an Jesus Christus gekommen, vielleicht sogar durch Paulus selbst, weil er ihn schließlich auch als sein Kind nennt. Er war ja nicht sein leibliches Kind, aber vielleicht sein geistlicher Ziehsohn. Das heißt in Apostelgeschichte 16, Paulus kam nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonien. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Das heißt, Paulus sah diesen jungen Mann und sagte, wenn ich auf Missionsreise gehe, lohnt es sich, diesen jungen Mann mitzunehmen. Da ist viel Potenzial in ihm. Er hat eine große Begabung, die hilfreich sein kann für Gemeindegründungen in Kleinasien. Und jetzt in dieser schwierigen Situation in Ephesus, wo Paulus Timotheus hingeschickt und zurückgelassen hatte, um dort Gemeindearbeit zu tun in einer schwierigen Gemeinde, erinnert er ihn an seine Tradition des Glaubens. Seine Vorfahren haben schon geglaubt. Und das hat sich auf ihn ausgewirkt, sodass er auch zum Glauben an Gott und an Jesus Christus finden konnte. Und Paulus schreibt, dafür danke ich. Jeden Tag, wenn ich an dich denke, wenn ich bete, danke ich. Ich habe vorhin gedacht, was ist das für ein Geschenk, wenn jetzt zwei junge Leute sich nach Indien aufmachen und sie wissen, das sind andere, die denken im Gebet an uns. Und ich weiß nicht, wer von euch das als seine persönliche Verpflichtung heute Morgen so auf sich und angenommen hat und zu sagen, ich möchte wie Paulus bei Timotheus nicht aufhören, für die beiden zu beten, bis sie wieder zurück sind. Und vielleicht das nicht nur beim Gebet zu belassen, sondern heute, man muss ja heute nicht mehr unbedingt auf Pergament schreiben wie Paulus, sondern man kann das ja auch per WhatsApp und eben mal einen lieben Gruß der Ermutigung nach Indien schicken. Da gibt es Eltern, die haben sich aufgrund ihres Glaubens bewährt und der Glaube hat sich bewährt und Paulus dankt dafür. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist. In meinem Leben haben meine Eltern den Glauben an Jesus Christus vorbereitet. Sie haben es mir vorgelebt. Ähnlich der Jugendleiter in unserer Gemeinde. Das war mir eine Hilfe, selber an Jesus Christus glauben zu können. Und es lohnt, das in den Blick zu nehmen. Da gibt es etwas über die Generation, das sich bewährt hat. Ich bin nicht geschichtslos. Der Glaube kam nicht einfach wie ein Blitz aus heiterem Himmel über mich, sondern hat seine Geschichte. Und selbst wenn du sagst, meine Eltern waren und sind keine Christen, vielleicht sogar krass Atheisten, dann gibt es trotzdem Menschen, die dir irgendwann von sich und von ihrem Glauben erzählt haben, sonst wärst du nicht hier und könntest sagen, ich glaube an Jesus Christus. So wie es unsere Täuflinge letzte Woche gemacht haben, haben sich taufen lassen und haben sich zu Jesus Christus bekannt. Vielleicht waren es nicht deine Eltern, aber andere, die ihre Geschichte mit Jesus haben und die dir geholfen haben, glauben zu können. Vielleicht spielt das in deinen Gedanken bisher keine große Rolle, aber für das alttestamentliche und neutestamentliche Denken ist das wichtig. Und wenn ihr in den Evangelien lest, stellt ihr fest, das ist sogar auf den ersten Seiten im Evangelium, bei Matthäus zum Beispiel, schon nachzulesen. Lukas hat es dann, glaube ich, in Kapitel 3, die sogenannte Genealogie. Da geht, ich glaube, Matthäus von Abraham aus und dann geht es, und der zeugte und der zeugte und der heiratete und der zeugte und man sagt, boah, ist das denn langweilig? Wofür brauche ich das denn? Aber im hebräischen Denken ist das wichtig zu sehen, da hat sich etwas über die Generationen bewährt und Gott hat sich dazu bekannt. Lukas geht den Weg dann rückwärts. Von Jesus her zählt er die Generationen rückwärts auf. Für uns vielleicht erstmal unverständlich, aber für Paulus ein Grund zu danken. Da gibt es eine Geschichte und Gott hat sie geschrieben. Und in dieser Geschichte komme ich jetzt vor. Und Paulus denkt nicht nur dankbar zurück, weil es da eine Geschichte gibt mit den Eltern und mit den Großeltern, sondern er sagt, es gibt noch im Hintergrund eine andere Geschichte. Und diese Geschichte versucht er dem Timotheus nochmal zu beschreiben. Denn er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern, jetzt kommt das, nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus, vor der Zeit der Welt. Ich weiß nicht, ob du das denken kannst, dass es da einen Gott gibt, der, bevor er diese Welt erschaffen hat, etwas beschlossen hat. Nämlich, dass es keinen Mensch geben wird und geben soll auf dieser Erde, der verloren gehen soll. Das schreibt Paulus übrigens dann auch noch in seinem Brief. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vor der Schöpfung dieser Welt hat Gott beschlossen, es soll keinen Menschen auf dieser Erde geben, den ich nicht liebe. Es soll keinen Menschen auf dieser Erde geben, der verloren gehen soll. Das heißt, er hat auch an dich gedacht, als er diese Welt geschaffen hat, mit dem Gedanken, du sollst in meiner Geschichte dieser Welt vorkommen. Und es soll für dich eine Geschichte zum Heil sein, eine Geschichte zur Rettung, eine Geschichte verbunden mit dem lebendigen Gott. Da versucht Paulus Timotheus abzuholen, um ihm zu sagen, da gibt es eine Basis, auf der du lebst und auf der du glaubst. Und die hat mit Menschen zu tun und die hat mit Gott zu tun. Und das braucht offensichtlich dieser junge Mann gerade, weil er sich gerade völlig hilflos fühlt. Und Paulus erdet ihn eben, stellt das auf ein gutes Fundament. Das Zweite, belebt. Jetzt kommt Paulus so ein bisschen in die Gegenwart und sagt, du hast etwas empfangen. Und es ist wichtig, dass dir das bewusst ist. In deinem schwierigen Stand gibt es jetzt keine Durchhalteparolen von mir, sondern ich sage dir etwas zu. Du hast eine Begabung empfangen, als ich dich in den Dienst in der Gemeinde eingesetzt und für dich gebetet habe. Offensichtlich, das wird nicht beschrieben, ist es die Gabe der Leitung, also der Gemeindeleitung. Und Paulus sagt, jetzt geht es darum, dass du diese Gabe neu belebst. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Also Paulus erinnert ihn an das, was er von Gott geschenkt bekommen hat, an Begabung, um seinen Auftrag ausführen zu können. Das ist für Timotheus nochmal so ein ganz wichtiger Zusammenhang, dass Gott nicht nur einen Auftrag gibt, sondern dir auch die Befähigung dazu gibt. Also wenn Gott dich herausfordert, etwas zu tun in seiner Gemeinde, dann darfst du und brauchst du nicht ins Leere greifen, sondern dann erinnert Paulus daran, du hast etwas an Begabungen geschenkt bekommen. Es ist gut, wenn du die kennst und wenn du sie belebst. Timotheus war offensichtlich in einer Situation, in der er sich so zurückgenommen hat, dass er seine Begabung kaum noch eingebracht hat. Das kann also passieren, dass Begabungen untergehen, weil wir sie nicht einsetzen, weil wir sie nicht gebrauchen. Das ist ein ganz normales Phänomen. Ich bewundere das immer wieder, wenn hier so Leute, Gabi, wie du, Klavier spielen. Ich habe 7 Jahre lang Klavierunterricht gehabt. Man glaubt das aber nicht, wenn ich am Klavier sitze. Ich bin nicht dran geblieben und die Gabe ist verkümmert. Ich hatte mir dann zwischendurch im Dienst noch mal eins gekauft, vor einigen Jahren, habe es wieder verkauft. Keinen Sinn. Man müsste halt dranbleiben. Timotheus hat aufgegeben. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass Leute ihm gesagt haben, von dir lasse ich mir nichts sagen, du junger Schnösel. Und das ist nicht einfach, dann dahin zu stellen und sagen, Gott hat mich aber hier eingesetzt und hat mich begabt. Also lässt er es lieber. Und Paulus sagt, nein, du hast eine Begabung bekommen, die ist jetzt verkümmert. Und jetzt geht es nicht ums Durchhalten, jetzt geht es darum, das zu befeuern, neu zu beleben, aufleben zu lassen. Wir haben einen Kaminofen zu Hause und wenn wir nicht nachlegen, dann merkt man sehr schnell, es wird dann kühler und irgendwann geht die Flamme aus. Aber was häufig noch da ist, ist Glut. Und dann gelingt das manchmal, das Feuer neu zu entfachen, indem wir einfach vorne das Türchen öffnen. Was passiert? Es kommt neue Luft hinein, Sauerstoff, und plötzlich belebt das alles. Ruach Yahweh, Hauch Gottes, so nennt man im Alten Testament den Heiligen Geist. Hauch Gottes, Atem Gottes. Wenn Gott neu hineinbläst, wenn dem Timotheus es gelingt, das zuzulassen, sich daran zu erinnern, was Gott tut, dann kann das neu belebt werden, dann kann er das neu einsetzen, dann kann etwas geschehen, was er sich selber nicht ausdenken konnte. So entwickelt Paulus eine Strategie für den Timotheus, um nicht aufzugeben. Und er erinnert ihn daran, welchen Geist Timotheus empfangen hat mit dem Heiligen Geist. Vers 7, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, der Feigheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Vers geht schon seit etlichen Jahrzehnten mit meiner Frau und mit mir, denn es ist unser Trauvers. Ich habe mich am Anfang immer gefragt, wie kam unser Pastor darauf, als wir heirateten, uns diesen Vers mitzugeben. Wenn man so vor einer Ehe steht, hat er sich vielleicht gedacht, naja, da rutscht ihnen das Herz in die Hose. Das war aber nicht so. Wir waren fröhlich unterwegs, aber vielleicht hat er sich was anderes dabei gedacht. Denn meine Frau war zu diesem Zeitpunkt, studierte sie noch in Wiedenest und ich war Theologiestudent in Eversbach an unserer theologischen Hochschule und wir beide hatten das Ziel, in den Gemeindedienst zu gehen und vielleicht hat das ihn bewogen zu sagen, Leute, passt auf, wenn ihr durchhalten wollt bis ans Ende, dann ist es wichtig, dass ihr euch bewusst macht, welchen Geist ihr empfangen habt. Damit ihr nicht versucht, aus euch selbst heraus die Dinge zu Ende zu bringen, sondern in der Kraft dieses Geistes. Und es ist kein Geist, der dich zur Zaghaftigkeit animiert, sondern der dich mutig macht zu glauben. Es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das, finde ich, ist auch schon eine tolle Zusammensetzung, denn Kraft ohne Liebe, die wird zerstörerisch. Und Liebe ohne Besonnenheit wird zur Schwärmerei, wird naiv. Aber naiv darf Timotheus nicht sein in der Gemeinde in Ephesus, denn er hat es mit Irrlehrern zu tun, denen er sich in den Weg stellen muss. Und es geht jetzt darum, dass er in diesem Geist, in dem Bewusstsein, Gott hat ihm das gegeben, seine Begabung neu einsetzt. Wenn du begabt bist, mit Kindern oder mit Jugendlichen zu arbeiten oder bei uns an der Technik oder Gottes Wort weiterzugeben, dann vertraue darauf, du hast einen Geist der Kraft empfangen, der nicht dazu dich drängt, dich zurückzunehmen, sondern diese Begabung einzubringen. Bist du dir dessen bewusst, wessen Geisteskind du bist, welchen Geist Gott dir gegeben hat? Ich muss mir das immer wieder mal bewusst machen, um diesem Geist dann auch Raum zu geben, das zu tun, was er tun will, um nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und deshalb soll und kann Timotheus fröhlich und mutig glauben, auch wenn es gefährlich wird oder wenn es gefährlich werden sollte. Und Paulus weiß, wovon er schreibt und redet. Gut, wir sind in Deutschland weit davon entfernt, dass es uns gefährlich werden könnte, an Jesus zu glauben. Aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich ertrage es kaum, dass in unserem Land jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sich nicht mehr trauen, in ihre Synagogengottesdienste zu gehen. Aus Furcht, dass sie angegriffen werden, dass sie angemacht werden, dass wieder Angst in unserem Land herrscht. Und wer weiß, wann es dich oder mich dabei trifft? Was gibt uns Mut zum Glauben? Paulus sagt, dieser Geist, mach es dir bewusst. Und dann Dietrich Bonhoeffer schreibt während der Nazihaft in sein Tagebuch: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Nachzulesen in Widerstand und Ergebung. Belebe das, was in dir ist. Schließlich bewahrt. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Jesus Christus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Da hat Paulus etwas weitergegeben an seinen Ziehsohn Timotheus. Gute Worte, Evangelium, Nachricht von Jesus. Und Timotheus soll sich dieser guten Worte nicht schämen und er soll sich auch nicht des Paulus schämen, der im Gefängnis sitzt. Denn es sind heilsame Worte, die er von Paulus empfangen hat. Worte, die etwas gesund machen. Es gibt einen Glauben, der dich gesund macht, der dir gut tut. Und es gibt einen Glauben, der krank macht. Der wurde gerade in Ephesus von den Irrlehrern weitergegeben, weil sie es versuchten, den Blick auf die Menschen und das, was sie schaffen können, zu richten. Während Paulus bemüht war, immer deutlich zu machen, was dieser Jesus in dir tut und bewegt. Timotheus hat heilsame Worte gehört und er soll sie bewahren. Dabei meint Paulus auf der einen Seite, gib sie entsprechend weiter, unverändert, weil sie sich bewährt haben. Auf der anderen Seite, Philasso im Griechischen meint nicht nur etwas konservieren, etwas festhalten, etwas bewahren, sondern heißt auch etwas einüben. Das heißt, lebe diese Worte auch, übe sie ein, richte dich danach, richte dein Leben danach aus und du wirst entdecken, es wird etwas mit dir machen. Also das Zweite, bewahre das, was dir gegeben worden ist an Evangelium, an guter Botschaft, befolge es und beachte es. Und schließlich ein letztes, begleitet. Das ist so das letzte wichtige Stichwort, was ich wahrnehme. Paulus nennt Timotheus seinen lieben Sohn. Und zwar, weil er ihn begleitet wie sein eigenes Kind. Sein Ziehsohn sozusagen, den er als Mentor Schritt für Schritt begleitet und ihn unterstützt, ihn fördert und ihn fordert. Von Paulus konnte Timotheus lernen, wie man in Teams arbeitet. Er konnte von ihm lernen, wie er betet und das Gebet durchhält. Wie er mit schwierigen Situationen umgeht, wie er mit Krisensituationen umgeht, wie der Glaube sich bewährt, wie Paulus Glauben durchhält, das schreibt er dann noch in Kapitel 4, ich habe Glauben gehalten, das konnte Timotheus ablesen von ihm, konnte es mitbekommen und das war auch nicht nur eine einseitige Sache, sondern später schreibt er, komm zu mir, ich sehne mich nach dir, Paulus braucht auch den Timotheus. Und man nimmt wahr, dass ein Älterer einen Jüngeren unter seine Fittiche nimmt, hilft dem Jüngeren durchzuhalten. Es gibt ein Buch, das ich mir gekauft habe und ich finde es hochinteressant, ein Spiegel-Bestseller, ich glaube von 2020, Vergeude keine Krise. Mit vielen praktischen Hinweisen, kein frommes Buch, aber sehr hilfreich, wenn es um die Frage geht, wie kann ich denn gut Krisen managen und da durchkommen. Paulus gibt ihm, dem Timotheus jetzt nicht 28 rebellische Ideen mit, sondern er hilft ihm, Kurs zu halten und klar zu kriegen, wie komme ich denn hier eigentlich über die Runden. Und da gibt es so ein paar Dinge, die Timotheus überwinden will und überwinden muss. Aus der Komfortzone ist Timotheus schon raus. Ephesus hat keine Komfortzone für Timotheus. Aber er sehnt sich dahin zurück, er ist dabei, gerade die Brocken zu schmeißen, ja, und will in die Komfortzone zurück. Und Paulus sagt, das ist nicht die Zone, wo du hin sollst. Darum geht es nicht. Denn du bist im Moment in der Angstzone. Das ist so die Zone, wo man überlegt, gehe ich jetzt mutig nach vorne oder ziehe ich mich lieber zurück. Timotheus war eher defensiv, ich ziehe mich zurück. Und aus dieser Angstzone soll Timotheus heraus in die Lernzone, das, was Jesus, was Gott, was ihm gegeben worden ist durch den Heiligen Geist, jetzt einzuüben, die gute Nachricht von Jesus zu leben, die Gaben einzusetzen, um dann in die Wachstumszone hineinzukommen. Das ist so der Weg, den Paulus versucht, seinem Timotheus bewusst zu machen. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum man sich zum Beispiel in Gemeinde nicht einbringt. Es kann sein, man sagt sich, ich möchte meine Komfortzone nicht verlassen, weil man den Satz schon mal gehört hat, wenn Gott einmal bei der Arbeit erwischt, dann gibt er ständig neue. Und dafür bin ich vielleicht nicht bereit. Aber es kann auch sein, dass man eben in dieser Angstzone sitzt und sagt, ich traue mich nicht. Und da den Paulus wahrzunehmen, wie er dem Timotheus hilft, aus dieser Angstzone herauszukommen, in die Lernzone und dann in die Wachstumszone hinein. Paulus wünscht sich, dass Timotheus die Kurve kriegt. Und er tut das, indem er als Älterer dem Jüngeren hilft. Ich zähle mich jetzt mal zu den Älteren. Die 30-Jährigen werden sagen, das ist auch richtig so. Wir haben als Ältere eine Aufgabe. Paulus war zu dem Zeitpunkt, als er den Brief geschrieben hat, vielleicht 55 Jahre alt. Er hatte vorher schon angefangen, Timotheus zu coachen und zu begleiten, ihn einzusetzen, ihn zu befähigen, ihm was zuzutrauen und ihn dabei zu unterstützen. Wir Älteren haben die Aufgabe, unser Know-how weiterzugeben an die nächste Generation. Das passiert in der Technik ganz praktisch. Das sind die Älteren, die sitzen da und weisen die Jüngeren an, wie sie am Mischpult zu arbeiten haben. Ist aber nie nur eine Einbahnstraße, interessanterweise. Heute Abend haben wir einen über 60-jährigen Praktikanten in unserer Technik sitzen, der von einem Jüngeren angeleitet wird. Es geht aber nicht nur um das Weitergeben von Know-how. Es geht vor allen Dingen darum, etwas weiterzugeben, was der Glaube mir bedeutet und wie es mir gelungen ist, den Glauben durchzuhalten. Und das ist die Aufgabe, die wir Älteren haben im Blick auf unsere Jüngeren. Ich weiß, wir Älteren neigen schon mal gerne dazu, die alten, guten alten Zeiten zu verklären. Früher war alles besser, auch in unserer Gemeinde. Peter Ustinov hat einen interessanten Satz gesagt. Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 10 Jahren zurücksehnen. Wenn wir uns als Gemeinde, und das fordert mich auch heraus als 64-Jähriger, wenn wir uns als Gemeinde auf die jüngere Generation konzentrieren und ihnen ermöglichen, sich, wer ist eigentlich hier 30 und jünger? Wir haben einen starken Schwenk hier in diese Richtung. Danke, dass ihr euch geoutet habt. Also Alter von Timotheus. Dem hat Paulus etwas zugetraut, nämlich die Gemeinde in Ephesus zu leiten und hat ihn daran begleitet. Habt ihr einen Mentor, eine Mentorin, einen Coach? Und wer von den über 40-Jährigen, sage ich jetzt mal, da kannst du nur lachen, ja, hat nicht einen Mentor, wäre auch nicht verkehrt, sondern ist Mentor und Coach für einen Jüngeren? Wäre das eine Aufgabe für dich? Etwas weiterzugeben an die nächste Generation, wie sie Glauben halten kann, durchhalten, das Ziel nicht aus dem Blick verliert, sie zu unterstützen, ihnen Mut zu machen. Ich glaube, es lohnt sich, die Dinge weiterzugeben, die du in deinem Glauben gelernt hast, an die nächste Generation. Ich bin als 24-Jähriger, ich weiß nicht, wie man so bescheuert sein kann, eingesetzt worden für die Gemeindegründung in Ostfriesland, in Aurich. Da waren Leute, die haben mir das zugemutet und zugetraut. Aber es waren Leute, die haben mich nicht einfach nur dahin geschickt, sondern die haben mich väterlich begleitet. Ohne die wäre es nicht gegangen. Ohne einen Ernst Wilhelm Erdlenbruch, ein Fels in der Brandung, mein irdischer Chef, wäre ich heute nicht hier. Wir brauchen die ältere Generation an unserer Seite, an der Seite der Jüngeren, damit sie weitergeben kann, was im Glauben ihnen geholfen hat, durchzuhalten. Die Perspektive nicht zu verlieren. Sonst verliert sich die junge Generation in Durchhalteparolen. Das ist zu wenig. Sie braucht Perspektive. Paulus hat einen guten Weg. Er macht deutlich, Timotheus, schau auf das, was sich bewährt hat. Der Glaube hat sich bewährt. Schau auf das, was du empfangen hast und belebe es neu. Versteck es nicht. Übe es ein. Und bewahre das, was du empfangen hast an guter Nachricht von Jesus und lebe es. Und ich, Paulus, werde der sein, der dich begleitet bis zum Tod. Und jetzt, Timotheus, komm noch zu mir, noch vor der Winter kommt und bring meinen Mantel mit, den ich in Troas, glaube ich, zurückgelassen habe. Und vergiss die Schriften nicht und komm noch vor dem Winter, ich brauche den Mantel. Spürt eine Herzlichkeit zwischen Mentor und Timotheus? Das wünsche ich mir. Deshalb bin ich ein großer Fan von gemischten Hauskreisen. Nicht alle nur in einer Altersgruppe, sondern die Alten mit den Jungen, damit das passieren kann, was hier passiert, dass etwas weitergegeben wird von Glaube, von Mut, von Orientierung, weil ein Paulus am Ende sagen kann, ich habe Glauben gehalten und das lag nicht an Paulus allein. Das lag, weil er an dem, der ihn da durchgetragen hat. Ich bete mit uns. Jesus Christus, keep going, kann so eine Floskel sein, kann so billig sein, kann so einfach daherkommen, halte durch, gib nicht auf, mach weiter. Wenn wir uns den zweiten Korintherbrief ansehen, den zweiten Timotheusbrief ansehen, entdecken wir, da steckt viel mehr dahinter. Da gibt es eine Tradition des Glaubens, etwas, was sich bewährt hat. Und danke, dass wir darauf stehen und unser Glaube sich darauf gründet. Nicht nur auf den Glauben unserer Väter, sondern auf deinen Ratschluss noch vor Grundlegung dieser Welt und du deine Geschichte auch mit uns hast und schreiben willst. Danke, dass du uns begabt hast und wir diese Gabe entfachen und beleben dürfen, einbringen. Dass du uns keinen Geist gegeben hast, der uns in den Rückzug drängt, sondern der mutig und kraftvoll in Liebe und besonnen nach vorne geht. Und danke, dass du uns ein gutes Evangelium gegeben hast, das wir einüben und bewahren können und bewahren dürfen. Und danke, dass es Menschen gibt, die uns begleiten, die uns Anteil geben an ihrem Leben und an ihrem Glauben und uns das Mut macht, auf dich zu sehen und weiterzugehen. Danke dafür. Amen.